Doch, es ist wirklich kostbar, hier zu sein mit so vielen Heiligen, Herrlichen. Und das Gebet ist wirklich wichtig und schön, dass wir einige Gebete hatten. Ich habe auch gehört, dass einige junge Geschwister für mich eingestanden sind. Das erste Mal hier an der Konferenz heute. Der Herr muss Gnade geben und fließen, ja, das Reden und das Hören stärken. Aber es ist so wunderbar, der Herr hat jedem von uns eine Gabe gegeben, genau. Das heißt, seid ihr euch darüber sicher? Simeon, hast du eine Gabe empfangen? Amen. Jan, hast du eine Gabe empfangen? Amen. Naim, hast du eine Gabe empfangen? Der Daniel, Elias, Joshi, wir haben leider nicht die Zeit, alle durchzumachen. Aber wichtig ist, ich habe es auch unterstrichen hier, jeder hat eine Gabe empfangen. Also jeder, der unseren wunderbaren Herrn Jesus aufgenommen hat, hat diese wunderbare Gabe empfangen. Falls jemand noch hier ist, der den Herrn Jesus noch nicht aufgenommen hat, verpasst es nicht. Verpasst es nicht, diese Gabe anzunehmen, den Herrn Jesus anzunehmen. Ich sage es immer, es ist alles zu haben oder nichts zu haben. Es ist die Wahl, die ihr habt, alles zu haben oder nichts zu haben. Trefft eine gute Entscheidung, alles zu haben. Und es ist so wunderbar, wir sind wirklich reich gesegnet vom Herrn, reich beschenkt, wie jeder eine Gabe empfangen hat. Amen. Aber es ist auch wichtig, dass wir uns auch gegenseitig immer wieder erinnern. Bruder, du hast eine Gabe empfangen. Timo, du hast eine wunderbare Gabe empfangen. Ich bin auch ermutigt, dass auch Paulus und auch Petrus haben immer wieder erinnert an diesen Reichtum. Vielleicht können die jungen Brüder in der ersten Reihe die Verse lesen von 1. Korinther 1, 4 bis 7. 1. Korinther 1.
Ich danke Gott alle Zeit für euch, aufgrund der Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Dass ihr an allem reich gemacht seid in ihm, an allem Wort und aller Erkenntnis, wie das Zeugnis Christi in euch befestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet.
Amen. Ja, danke, Herr. Dass ihr in allem reich gemacht seid in ihm. Amen. In allem reich gemacht seid in ihm. Vers 7, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Amen. Das ist so kostbar hier. Wir wissen, dass in der Gemeinde in Korinth gab es viele Probleme. Und Paulus hätte auch gleich starten können, sie zu ermahnen wegen diesen vielen Problemen. Aber was macht er hier? Er erinnert sie, ihr seid doch reich gemacht. Das ist auch wichtig für uns. Es werden immer wieder Probleme kommen in unserem persönlichen Leben, im Gemeindeleben werden auch Probleme kommen. Aber wir müssen uns gegenseitig erinnern. Wir sind reich gemacht, an allem reich gemacht sogar. In ihm. Amen. An allem Wort und aller Erkenntnis. Ich fand es auch schön heute in dem Lied. Heute Morgen hatten wir dieses Lied 459. Und da heißt es im Refrain: Dir will ich jauchzen, singen zur Ehr. Du bist mein Leben, du bist mein Herr. Du selbst mein Segen, Anfang und End. Mit dir hat Gott uns alles geschenkt. Amen. Mit dir hat Gott uns alles geschenkt. Da wieder entweder alles zu haben oder nichts zu haben. Den Herrn haben, haben wir alles geschenkt bekommen. Und wir sehen auch diese Gabe, die wir empfangen haben. Ich habe versucht, nochmal diese Gabe zu konkretisieren. Was ist diese Gabe? Aber auf jeden Fall, diese Gabe ist natürlich der Herr selbst. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und von Kolosser 1, Vers 27, dieser Vers. Und dann ein anderer Vers heißt es in Römer 8, Vers 23, die Erstlingsgabe des Geistes. Das heißt, diese Gabe ist der Herr selbst. Der Herr selbst ist so kostbar. Und das finde ich auch schön, wie Petrus auch diese Kostbarkeit entdeckt hat. Ich lese mal 2. Petrus 1, die ersten Verse, also 1 folgende. Simon Petrus, ein Sklave und Apostel Jesu Christi, denen, die mit uns einen gleich kostbaren Glauben als Losteil empfangen haben, in der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Amen, einen gleich kostbaren Glauben. Wir haben einen kostbaren Glauben empfangen. Es ist nicht nur, wir glauben einfach, sondern wir haben einen kostbaren Glauben empfangen. Gnade und Friede sei euch vermehrt in der vollen Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Alles zum Leben und zur Göttlichkeit hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die volle Erkenntnis dessen, der uns berufen hat zu seiner eigenen Herrlichkeit und Tugend, durch welche uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die entronnen seid dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist. Und was kommt jetzt? Eben deshalb wendet auch allen Fleiß daran. Amen. Eben deshalb wendet auch allen Fleiß daran. So kostbar hier. Der Petrus zeigt, ja, zweimal sagt er hier geschenkt und kostbar. Und ich möchte einfach heute Abend ein bisschen einen Geschmack vermitteln für diese Kostbarkeit. Wie kostbar ist diese Gabe, die wir empfangen haben? Und Petrus hat es wirklich geschmeckt, wie was uns alles geschenkt ist, wie kostbar das ist. Und dann sagt er auch, und eben deshalb wendet auch allen Fleiß daran. Das hat mich eben erinnert, eben auch an das Gleichnis der anvertrauten Talente. Wir hatten das vor kurzem mit den jungen Leuten, es war sehr kostbar, das nochmal genauer zu betrachten, dieses Gleichnis. Und Petrus war ja damals höchstwahrscheinlich live dabei, wo der Herr Jesus dieses Gleichnis gesprochen hat. Ich denke, dass ihn das Gleichnis auch geprägt hat. Ich gehe mal zum Matthäus 25. Matthäus 25, 14 bis 18.
Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes zog, seine eigenen Sklaven rief und ihnen seine Habe übergab. Und dem einen gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen eines, jedem nach seiner Fähigkeit, und zog außer Landes. Sogleich ging er hin, der die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann weitere 5. Ebenso gewann der die 2 empfangen hatte, 2 weitere. Der aber das eine empfangen hatte, ging weg und machte eine Grube in die Erde und verbarg das Silber seines Herrn.
Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes zog, seine eigenen Sklaven rief und ihnen seine Habe übergab. Ich muss sagen, ich habe mir mit diesem Gleichnis lange schwer getan. Ich habe gedacht, wie ungerecht. Wie kann das sein, dass der eine nur ein Talent bekommen hat? So wenig. Da konnte er gar nicht anders, als es zu vergraben. So wenig. Wir haben leider nicht die Zeit, jetzt im Detail einzusteigen in das Gleichnis, aber es lohnt sich auch, das mal bei Gelegenheit nochmal zu machen. Wir haben das ein bisschen genauer betrachtet, das Gleichnis, und seither finde ich es nicht mehr so ungerecht. Erstens ist hier, denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes zog, seine eigenen Sklaven rief und ihnen seine Habe übergab. Dieser Mensch ist der Herr selbst und er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und wer da seine Habe übergibt, glaubt ihr, das ist was Armseliges? Eher nicht. Und er gab einem 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen eines, jedem nach seiner Fähigkeit und zog außer Landes. Im Deutschsprachigen haben wir ein bisschen dieses Problem, dass dieses Talent, es wird oft gleichgesetzt mit Begabung oder Fähigkeit. Aber darüber ist hier nicht die Rede. Wir haben gesagt, diese Gabe ist immer der Herr selbst. Hat nichts zu tun mit unserer natürlichen Begabung oder Fähigkeit. Es gibt viele begabte Menschen in dieser Welt, die den Herrn nicht kennen, oder fähige Menschen, aber darum geht es nicht. Es geht wirklich um den Herrn selbst, um diese Gabe, um ihn selbst. Und er macht es deutlich hier, er spricht in Talenten hier, und dieses Talent, es war damals die Einheit für Edelmetalle, für Gold und Silber wurden gemessen in Talenten. Wie viel ist ein Talent? Weiß es noch jemand von den jungen Leuten?
Ich meine 500.000.
500.000 Euro ungefähr. Ich habe auch mal was gebastelt hier, um das zu veranschaulichen. Genau. Ich habe mal die Maße ausgerechnet, wie groß eine Silbermünze sein müsste, die ein Talent wert ist. Ein Talent. Leider ist es hier kein echtes Silber. Es wäre nur Alufolie oder ein bisschen gebastelt. Aber wenn es echtes Silber wäre, dann bräuchte ich starke Brüder, dann bräuchte ich den Philipp, den Matthias, um das zu schleppen. Also dieses Talent, das ist nicht wenig. Es ist für die, die es nicht sehen, online oder auf dem Telefon, es ist eine Münze mit mehr als 20 cm Durchmesser und mehr als 6 cm Dicke. Also ein Talent Silber ist nicht wenig. Also auch der das eine Talent empfangen hat, er ist superreich. Der ein Talent ist superreich. Das heißt, jeder von uns hat mindestens ein Talent bekommen. Mindestens eines. Vielleicht auch zwei, vielleicht auch drei, vier, fünf. Mindestens eines. Das heißt, jeder von uns ist superreich. Wie gesagt, 30 Kilo Silber. Wir haben es mal eben genau umgerechnet. Es war damals der Wert von 6.000 Tageslöhnen. Eben wenn wir es mit deutschen Mindestlohn rechnen, dann sind es 8 Stunden mal 12 Euro mal 6.000 Arbeitstage, sind dann 576.000 Euro. Ein Talent. Und ich würde mal sagen, bei diesen Größenordnungen spielt es gar nicht mehr so die Rolle, ob ich jetzt 1, 2, 3, 4 oder 5 habe. Wir sind hier superreich.
Amen.
Jeder von uns ist superreich. Und was macht der die 5 Talente empfangen hat? Jan, was macht der? Genau, ging der hin. Amen, das gefällt mir hier. Gleich ging der hin, der die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann weitere 5. In der Vorbereitung, ich habe das wirklich genossen hier, dieses sogleich ging der hin. In diesem Vers schwingt so eine Wertschätzung mit, eine Freude mit. Wenn ich das bekommen habe, der Timo schenkt mir hier diese Münze oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 und gehe ich hin. Und sogleich macht man eigentlich die Sachen, die man gerne tut. Die Sachen, die Steuererklärung macht man nicht sogleich. Sondern die Dinge, die man gerne tut, die macht man sogleich. Das heißt, mir gefällt, wie es heißt, sogleich ging der hin. So kostbar. Das heißt, jeder von uns soll wirklich so eine Wertschätzung haben, seine Dankbarkeit haben, seine Freude über diese empfangene Gabe. Und auch, vor kurzem hatten wir in Esslingen, hat eine Schwester ein Zeugnis gegeben, hat gesagt, sie will sich nicht die Mühe machen, dieses schwere Stück zu vergraben, die ganze Arbeit reinzustecken, hier ein Loch zu buddeln und das reinzuschleppen, sondern wir sollen unsere Mühe reinstecken, hier zu handeln, damit zu handeln und das Talent zu vermehren. Und Petrus, er hat wirklich erkannt, das gefällt mir bei Petrus, er hat wirklich erkannt, wie kostbar dieses Talent ist, wie kostbar der Herr selbst ist. Es gab eine Begebenheit in Johannes 6, genau da heißt es ab Vers 66 heißt es dann, Johannes 6 ab Vers 66, von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12, wollt ihr auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Könnt ihr einfach so vom Herrn weggehen? Nein. Warum nicht? Amen, er ist zu kostbar. Der Herr ist zu kostbar, wir können nicht einfach weggehen. Später gab es dann diese Begebenheit, wo der Herr gefragt hat, was von Matthäus 16, genau, ab Vers 13 dann, für wen halten die Leute den Sohn des Menschen? Sie aber sagten, die einen halten dich für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, wieder andere aber für Jeremia oder einen der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist so kostbar. Und dann sagt der Herr, antwortet ihm, Jesus antwortet und sprach zu ihm, selig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber selig ist auch jeder von uns, weil wir das erkennen dürfen. Das ist wirklich Gnade, den Herrn zu erkennen zu dürfen. Sagen zu können, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und mir gefällt, wie Petrus immer wieder dieses Wort kostbar benutzt. Er hat wirklich was erkannt. Wie kostbar dieser Herr ist. Er konnte nicht mehr weg vom Herrn. In 1. Petrus 2, Vers 6 und 7 heißt es, denn es steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird gewiss nicht zu Schanden werden. Darum ist er für euch, die ihr glaubt, die Kostbarkeit. Amen. Darum ist er für euch, die ihr glaubt, die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Petrus hat wirklich erkannt, der Herr ist die Kostbarkeit. Aber nicht nur für ihn persönlich, sondern der Herr ist auch dieser Eckstein. Er ist der Eckstein, der die Gemeinde zusammenhält. Jan, ich frage dich nochmal, kannst du einfach aus der Gemeinde rausgehen? Nee. Warum nicht?
Weil die Welt mir nichts bietet.
Amen, das ist auch gut, genau. Aber wir haben diesen wunderbaren Eckstein. Der Herr, er ist dieser Eckstein und ich liebe diesen kostbaren Eckstein. Und er hat mich zu einem lebendigen Stein gemacht. Und Jan, er hat dich auch zu einem lebendigen Stein gemacht. Deshalb kannst du auch nicht davonlaufen von der Gemeinde. Der Herr ist so kostbar. Er ist dieser kostbare Eckstein. Wenn wir das gesehen haben, der Herr ist nicht nur für mich persönlich die Kostbarkeit, sondern er ist dieser kostbare Eckstein. Dann, egal was in der Gemeinde passiert, egal wenn hier ein Tornado durchfegt, ich halte mich hier fest, dass ich hier bleiben kann. Ich will unbedingt hier bleiben. Und erinnert mich daran. Ich will unbedingt hier bleiben. Und der Herr ist so kostbar wirklich. Er ist dieser kostbare Eckstein. Und was ist der Herr noch? Der Herr ist auch das Wort Gottes. Ich habe es geschrieben, sein Wort, die edle Gabe, schätzen und lieben. In Johannes Evangelium 1, der erste Vers ist ja, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also der Herr selbst, er ist auch das Wort. Wenn wir den Herrn lieben, werden wir auch das Wort lieben. Und das genieße ich so sehr, im Psalm 19 zum Beispiel, das genieße ich so sehr, wie es hier heißt. Ich lese mal diese Verse, Psalm 19, 8 bis 11. Psalm 19, 8 bis 11. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss, macht die Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind gerade und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Gerichte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim.
Amen.
Amen. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honig sein. Das heißt, dieses Wort, was wir hier haben, es ist ein Schatz, wirklich, es ist ein Schatz. Aber es ist wichtig, dass wir es persönlich erfahren. Einerseits finde ich immer schön, diese Abrisskalender, wo der Vers des Tages draufsteht, oder die Bibel-App, die aufpoppt, es kommt ein schöner Vers. Aber ich muss sagen, so richtig kostbar wird dieses Wort erst, wenn es zu meiner Erfahrung wird, wenn ich den Herrn darin erfahren habe. Wenn ich merke, zum Beispiel hier, Psalm 19, Vers 9, die Vorschriften des Herrn sind gerade und erfreuen das Herz. Wenn ich zum Wort gekommen bin und es mein Herz erfreut hat, dann werde ich diesen Vers mehr genießen, als wenn er nur auf der Bibel-App auftaucht. Dann werde ich nächstes Mal noch mehr Genuss daran haben, an diesem Vers. Oder wenn es heißt, das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Wenn ich irgendwo in Finsternis war und plötzlich zum Wort gekommen bin und die Augen hell geworden sind, dann werde ich diesen Vers auch ganz anders schätzen, genießen, in Erinnerung behalten. Dieses Wort ist wirklich kostbar. Im Psalm 119 lese ich noch einen Vers, Vers 72. Das Gesetz deines Mundes ist mir lieber als viel tausend Stück Gold und Silber. Amen. Das Gesetz deines Mundes ist mir lieber als viel tausend Stück Gold und Silber. Also wenn das echtes Silber wäre, das Wort ist viel kostbar. Viel tausend Stück Gold und Silber. Dieses Wort, was wir genießen, es ist auch das prophetische Wort. Petrus hat es betont hier in 2. Petrus 1, Vers 19. 2. Petrus 1, Vers 19. Und wir haben desto fester das prophetische Wort. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die in einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Amen. Wir haben desto fester das prophetische Wort und ihr tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die in einem dunklen Ort leuchtet. Ich glaube, das kam auch schon raus und ich glaube, es wird immer offensichtlicher. Diese Welt ist ein dunkler Ort. Ich glaube, es war in den letzten Jahrzehnten nicht so klar, wie es aktuell ist. Diese Welt ist wirklich ein dunkler Ort und wir haben dieses prophetische Wort. Tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die in einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dasselbe Wort, was wir so schätzen, so genießen, es ist auch das prophetische Wort, was uns zeigt, was kommen wird. Ich hatte eine Begebenheit, die mich wirklich berührt hat, letzte Woche bei der Arbeit, da an der Hochschule. Ich war in der Kantine und dann hat sich unser Studiendekan zu uns gesetzt an den Tisch zum Essen. Ein hochintelligenter Professor, den ich sehr, sehr schätze. Und der war wirklich verzweifelt. Er war wirklich verzweifelt über die Weltlage. Er hat gesagt, er versteht nicht mehr, was hier passiert. Und es macht für ihn gar keinen Sinn mehr, was hier in dieser Welt passiert. Und ich habe später daran gedacht, es ist so kostbar. Der Herr zeigt uns durch sein Wort, was passieren wird. Wir verstehen auch nicht im Detail, was hier alles passiert, aber wir sehen das große Bild, was passiert. Und dasselbe Wort, was wir genießen, es ist auch das prophetische Wort. Und ich konnte danach noch kurz mit ihm sprechen auch, aber nicht im Detail. Ich hoffe, es gibt noch Gelegenheit. Ich hoffe, er öffnet sich auch für den Herrn. Aber es ist wirklich so kostbar, dass wir in diesem Wort den Genuss haben, aber auch das prophetische Wort haben. Jetzt, wenn wir so beschenkt sind, was machen wir jetzt damit? Wenn wir so reich beschenkt sind. Matthias, was machen wir jetzt, wenn wir so reich beschenkt sind mit dieser Gabe? Handeln, genau, handeln. Und in der Gemeinde, es gibt einen Haushalt. Ich lese mal von Epheser 3, Vers 2. Ihr habt ja gehört von der Haushalterschaft der Gnade Gottes, die mir für euch gegeben ist. Also es geht, der Herr hat einen riesen Reichtum, der verwaltet werden muss. Einen großen Haushalt, der Herr hat einen großen Haushalt. Und mir gefällt hier die englische Übersetzung. Im Deutschen kommt es aus meiner Sicht nicht ganz so gut raus. Der Haushalt ist für mich eher etwas, was verwaltet werden muss. Aber im Englischen, in der New King James, steht hier Dispensation. Und es geht um eine Verteilung, eine Austeilung. Und in 1. Korinther 4, Vers 1 und 2 lese ich: Auf diese Weise soll man uns als Diener Christi und Haushalter der Geheimnisse Gottes ansehen. Weiterhin sucht man hierbei an den Haushaltern, dass einer als treu erfunden werde. Amen, dass einer als treu erfunden werde. In der New King James, die benutzen das Wort Steward hier. Wir kennen Steward oder Stewardessen, kennen wir von Flugzeugen. Ich bin immer froh, wenn die vorbeikommen, weil die haben einen schönen Wagen dabei, wo es immer was zum Essen gibt. Die gehen durch die Reihen. Wenn ich sehe, die kommen, dann weiß ich, es gibt jetzt bald was zum Essen. Das ist wunderbar. Und es ist auch gut, wenn die ihren Dienst treu ausführen, weil sonst gibt es nichts zum Essen. Die meisten machen es auch treu, aber so sollen auch wir in seinem Haus treu sein. Speise auszuteilen. In Matthäus 24 lese ich kurz, Matthäus 24, 45 und 46. Wer ist denn der treue und kluge Sklave, den der Herr über seinen Haushalt gesetzt hat, ihnen zur rechten Zeit die Speise zu geben? Selig ist jener Sklave, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun findet. Vers 47, wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Das ist doch wunderbar. Der Herr, er gibt uns die Gabe, wir empfangen vom Herrn, wir teilen aus und der Herr belohnt uns für das, dass wir eigentlich nur weiterreichen, was wir empfangen haben. Wir müssen gar nicht so viel tun. Wir reichen nur weiter, was wir empfangen haben. Und dann heißt es, wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Und wir haben so viel Gelegenheit, auch im Gemeindeleben, dieses Zueinanderreden, das gefällt mir in Epheser 5, finde ich so kostbar, 19 und 20, indem ihr zueinander redet in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, dem Herrn in euren Herzen singt und spielt. Und alle Zeit für alles Gott, dem Vater, Dank sagt, dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Indem ihr zueinander redet, in Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, dem Herrn in euren Herzen singt und spielt. Das hört sich für mich nicht nach Sklaverei an, oder? Es ist nicht Schwerstarbeit hier, denn zueinander zu reden, in Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern und dem Herrn in unseren Herzen singen und spielen. Und ich möchte uns auch ermutigen, in allem Dienen in der Gemeinde, dass wir auch, versteht mich richtig, dass wir auch uns eine gewisse Leichtigkeit bewahren. Dass wir dieses Lob uns bewahren hier. Und ich fand auch schön, dass dieses Jauchzen so gut rauskam auch. Wie in Psalm 100, so kostbar im Psalm 100, die ersten beiden Verse. Ein Psalm zum Dankopfer, jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Amen. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Und das müssen wir uns bewahren und auch zurückgewinnen. Ein Stück weit diese Leichtigkeit. Weil wenn wir den Dienst in der Gemeinde nur noch als Schwerstarbeit empfinden, das ist nicht gut. Dann muss uns der Herr eine Leichtigkeit zurückgeben. Wir müssen den Herrn darin fordern auch. Herr, gib mir wieder dieses Jauchzen. Gib mir wieder diese Freude am Dienst. Gib mir wieder diese Leichtigkeit. Ein Bruder hat mal dieses Beispiel gebracht. In diesem geistlichen Kampf, wir können das Schwert auch nur führen, wenn der Arm nicht verkrampft ist. Sondern wenn der Arm eine gewisse Leichtigkeit oder leichtgängig ist, so können wir dann auch den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Wenn alles nur noch hart und schwer und mühsam ist und der Arm schon einen Krampf hat, dann ist nicht gut. Das ist wichtig, dass wir diese Leichtigkeit haben. Und die Last auch ablegen, wie immer wieder, wenn wir merken, die Last wird zu schwer, dann auch zum Herrn zu kommen. Und der Herr sagt ja in Matthäus 11, 28, kommt her zu mir alle, die euch abmüht und beladen seid, so will ich euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Der Herr, er legt uns schon ein Joch auf, aber dieses Joch erdrückt uns nicht. Es ist sanft und leicht, sagt der Herr. Und dieses Dienen, es soll mit einer Freude geschehen. Es soll mit einer Liebe zum Herrn geschehen. Es soll in Heiligkeit geschehen. Liebe zu den Geschwistern. Diese empfangene Gnade einzusetzen, dafür gibt es viele Gelegenheiten. Ich gehe nochmal zurück zu 1. Petrus 4, Vers 10. Wie jeder eine Gabe empfangen hat, so dient einander damit als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, dann als Gottes Aussprüche. Wenn jemand dient, dann als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allen Dingen Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er führt eigentlich gar nicht so konkret aus, wie wir jetzt dienen sollen. Aber der Geist wird uns schon klar leiten, da bin ich mir sicher. Und im Gemeindeleben, es gibt auch vielfältige Gelegenheiten, die wir bewusst ergreifen sollen. Dafür braucht es eine bewusste Entscheidung. Es ist eine bewusste Entscheidung, komme ich zur Gebetsversammlung. Dienstagabend, es ist mühsam, es ist nicht ganz leicht, der Arbeitstag war hart. Es ist eine goldene Gelegenheit, das Silber zu vermehren. Die Gebetsversammlung am Dienstagabend, eine goldene Gelegenheit, das Silber zu vermehren. Die Hausversammlung, Donnerstagabend, Freitagabend, Mittwochabend. Manchmal nicht leicht, sich aufzuraffen nach dem Arbeitstag. Aber wieder eine goldene Gelegenheit, das Silber zu vermehren. Hinzugehen, Gemeinschaft zu haben mit den Geschwistern. Dann ist Brüderversammlung, Schwesterngebet. Dann gibt es Dienstgruppen. Es gibt Musikdienst, Regiedienst, Küchendienst, Putzdienst, Kinderdienst, Schülerdienst, Brotbrechendienst. Ich finde es so kostbar, dass in Esslingen unsere jungen Geschwister mit eingestiegen sind und Dienste übernehmen, bewusst sich entschieden haben, die empfangene Gnade einzusetzen. Einander damit zu dienen. Und es gibt viele andere Gelegenheiten. Die Konferenz, ich mache mich auf, hier zur Konferenz zu gehen. So schön, dass so viele Geschwister sich aufgemacht haben hier. Und ich glaube, ihr wusstet, hier gibt's was zu vermehren. Ich bringe mein Talent mit und ich vermehre es hier an der Konferenz. Oder auch die Dienste für die Konferenz im Vorfeld, was alles gab für die Vorbereitung, für die Gästeversorgung, auch für die Abholung. Ich habe mich gefreut, wo ich im Gemeindechat gelesen habe, es gab dann noch zwei Abholdienste und dann habe ich gleich gesehen, es haben sich welche gemeldet. Muss ich den Herrn loben, wunderbar. Die Geschwister haben die empfangene Gabe eingesetzt, haben damit gehandelt, haben sie vermehrt. Haben die Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Und so ist es wunderbar, wirklich diese Gelegenheiten zu ergreifen. Und da möchte ich uns auch ermutigen, auch Schritte zu machen. Auch nach dieser Konferenz. Wir können ja kleine Schritte machen. Lass uns doch mal vom Herrn bewegen, ob wir nicht eine Versammlung mehr, wo wir bisher nicht dabei waren, ob wir mal versuchen, einmal im Monat zumindest hinzugehen, noch besser jede Woche hinzugehen. Einfach mit dem Herrn einen Vertrag zu machen. Herr, ich möchte meine Gabe in dieser Versammlung einsetzen. Ich komme jetzt einmal im Monat zu dieser Versammlung, zur Gebetsversammlung, zur Hausversammlung. Ich würde sagen, die Investition ist recht gering, aber die Finanzwirte, der Return on Investment ist ziemlich hoch. Also das, was bei der Investition rauskommt, ist ziemlich hoch. Das kann ich euch versichern. Also ich muss wirklich sagen, ich habe es nie bereut. Egal wie mühsam es manchmal war, hinzugehen zur Gebetsversammlung. Rausgeschleppt manchmal aus der Arbeit. Aber leider habe ich es auch oft nicht geschafft. Aber jedes Mal, wo ich es geschafft habe, es war solch eine Freude. In der Hausversammlung, ich wurde so gesegnet durch die Gemeinschaft der Geschwister. Sagt, der Return on Investment ist sehr hoch. Und hier müssen wir Schritte machen im Glauben. Es ist wichtig, den Glauben einzusetzen, diesen kostbaren Glauben, den wir empfangen haben, einzusetzen. Und dieser Glaube braucht eben Schritte. Und da gefällt mir so sehr, ich lese das kurz vor, Josua Kapitel 3, Abvers 15. Und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in das Wasser am Ufer tauchten, der Jordan aber führte in der ganzen Erntezeit Hochwasser, da blieb das von oben herabfließende Wasser stehen. Die Füße der Priester, die Lade trugen, in das Wasser am Ufer tauchten. Diese Priester, sie mussten einen Schritt ins Wasser setzen. Und so müssen wir manchmal einen Schritt gehen. Das bleibt uns nicht erspart. Wir müssen diesen Glaubensschritt machen. Einen kleinen Glaubensschritt machen. Es war für diese Priester kein Riesenschritt, sondern es war ein Schritt ins Wasser. Und gleich hat sich der Jordan aufgestaut. Es ist Gewaltiges passiert, wo ein kleiner Schritt gemacht wurde. Und so müssen wir auch dem Glauben kleine Schritte machen. Und dem Herrn fordern darin, Herr, ich mache jetzt hier einen kleinen Schritt. Ich gehe heute zur Gebetsversammlung. Und ich möchte sehen, ja, im übertragenen Sinne, wie sich der Jordan aufstaut, was der Herr tut heute. Ich möchte sehen, wie der Herr wirkt. Und der Herr lässt sich wirklich so erbitten, ja. Und dann möchte ich noch ansprechen von ich lese einen Vers, 2. Timotheus 4, Vers 5. Du aber sei nüchtern in allem, leide das Böse, tu das Werk eines Evangelisten, führe deinen Dienst ganz aus. Führe deinen Dienst ganz aus. Es hat mich berührt, wir sollen wirklich mit dem Dienen nicht halbherzig sein. Nicht die Hälfte gehen, sondern wenn uns der Herr schon ermutigt, dann sollen wir wirklich auch den Dienst ganz ausführen. Ich habe ein Anliegen für meine Generation, für mich selbst auch. Ich spreche dieses Wort auch zu mir selbst. Ich gehöre zur Generation Y. Generation Y nennt man es, gibt es ja Generation X, Y, Z und Alpha danach, genau. Ich gehöre zur Generation Y. Ich habe mal GPT gefragt dazu, sind diejenigen, die zwischen 1980 und 1996 geboren sind. Zwischen 1980 und 1996 geboren sind. Warum ich das sage, es gibt einen Vers in 4. Mose 4, ich lese mal 1 bis 3, 4. Mose 4, 1 bis 3. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach, nimm die Summe der Söhne Kehats aus der Mitte der Söhne Levis auf, nach ihren Sippen, nach ihren Vaterhäusern, von 30 Jahren an und darüber bis zu 50 Jahren, alle, die in den Dienst treten, um die Arbeit am Zelt der Begegnung zu verrichten. Von 30 Jahren an und darüber bis zu 50 Jahren. Versteht mich nicht falsch, wir brauchen unsere kostbaren älteren Geschwister und wir brauchen unsere kostbaren jüngeren Geschwister. Aber ich glaube, dass diese Generation Y, die ist jetzt zwischen 30 Jahre und 46 Jahre. 30 Jahre und 46, also fast dieser Bereich hier, the range. Und laut dem Wort ist es so, dass diese Generation die Hauptlast tragen sollte im Gemeindeleben. Dass hier, wir brauchen unsere Elterngeschwister. Ich bin froh, ich hoffe, dass unsere Elterngeschwister können noch lange dienen und ich hoffe, dass unsere jüngeren Geschwister weiter freudig dienen. Aber es braucht eben, ja, die Generation Y, die jetzt diesen Dienst ergreift und diesen Dienst ganz ausführt. Und ich spreche dieses Wort zu mir selbst und zu uns allen von der Generation Y. Die Generation hat viele positive Aspekte, aber GPT hat mir auch ein paar Besonderheiten dieser Generation genannt. Nehmt es nicht zu schwer, aber ich will es auch nicht verallgemeinern. Aber es gibt ein paar so Dinge. Es gibt zum Beispiel die Unverbindlichkeit. Es gibt das Bedürfnis, sich Optionen offen zu halten. Also sich festzulegen ist immer kritisch. Es fühlt sich sicherer an, noch eine Option offen zu halten. Oder bindungsvorsichtig, Schwierigkeit mit klarer Festlegung, Selbstoptimierung, Selbstfürsorge. Manchmal kreist das Denken sehr stark um das eigene Befinden. Also manchmal kreist das Denken sehr stark um das eigene Befinden. Und ich spreche das auch zu mir selbst, weil ich sehe auch Facetten davon und ich glaube, ich bin selbst nicht frei von dem Zeitgeist meiner Generation. Aber ich möchte das überwinden. Ich möchte wirklich diesen Zeitgeist überwinden und klare Festlegung machen. Mich auch verpflichten auch. Und manchmal gibt es Dienste im Gemeindeleben, da ist halt nicht gut, wenn man sich dann Optionen offen hält, ob man kommt oder nicht. Sondern da ist gut, wenn dann derjenige da ist, der sich eingetragen hat. Und also im Berufsleben sagt man da ein Commitment machen. Ich committe mich dafür, ich ergreife diesen Dienst und ich führe ihn ganz aus. Natürlich mit dem Herrn, der Herr ist dabei, der Herr ist ganz dabei und er versorgt uns, er stärkt uns. Also nehmt es nicht zu schwer von meiner Generation, aber ich möchte uns einfach ermutigen, diese Muster zu überwinden. Dass wir wirklich uns committen, dass wir uns im Gemeindeleben festlegen. Ich übernehme diesen Dienst, ich bleibe dabei. Auch wenn es manchmal widrig wird, ich möchte wirklich dabei mit dem Herrn das überwinden. Es heißt im Psalm 18 noch Vers 30, denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen, mit meinem Gott über Mauern springen. Und mit meinem Gott über Mauern springen. Selbst diese Mauern, die ich sehe, kann ich überspringen mit meinem Herrn. Diese Muster, die ich in mir habe, diese Unverbindlichkeit zu überspringen. Vor dieser Konferenz war es auch so, Bruder hat mich gefragt, kommst du zur Vorbereitung? Ich habe gesagt, mal schauen. Und dann hat der Bruder mich schon ein bisschen zurechtgewiesen, hat gesagt, wenn der Herr dich ruft, es ist schon ernst auch. So in die Richtung, ich weiß nicht mehr den Wortlaut genau, aber dann, wenn der Herr dich ruft, dann mach es auch. Genau, ich gehe nochmal zurück zu dem Vers 1. Petrus 4, Vers 11. Wenn jemand redet, dann als Gottes Aussprüche. Wenn jemand dient, dann als aus der Kraft, die Gott darreicht. Damit in allen Dingen Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und es ist so kostbar, dieses Prinzip hier. Der Herr reicht da und er... Ja, wir müssen einfach weitergeben, was der Herr uns gegeben hat. Ich möchte es doch ganz kurz noch skizzieren. Es gibt zwei Verhaltensmuster. Es gibt diese, ich kann dienen aus der eigenen Kraft. Dann, ich sag's mal, mit Anführungszeichen dienen, weil das ist kein richtiges Dienen. Und es kommt hier ein Murren raus oder Überheblichkeit. Und das ist nicht gut. Also so sollen wir nicht dienen. Wenn wir merken, wir sind hier gelandet, dann müssen wir wirklich den Herrn fragen, wo ist meine Quelle? Oder es gibt dieses Dienen mit dieser Kraft, die Gott darreicht. Und er gibt die Gabe hier. Der Herr reicht da die Gabe. Wir setzen die Gabe ein. Wir dienen mit dieser Gabe, die der Herr uns gibt. Und Was geht zurück? Dieses Lob zum Herrn geht zurück. Und dieser Kreislauf ist nicht zu anstrengend. Also das ist fürchterlich anstrengend hier. Dieser Bereich, also wenn wir in diesem Bereich sind, das ist fürchterlich anstrengend, aber wir müssen unbedingt in diesen wunderbaren Kreislauf kommen. Der Herr reicht die Gabe da, wir dienen damit und wir loben den Herrn damit. Und der Herr erteilt auch nicht die Ehre, er teilt mit niemandem die Ehre. Das ist in 1. Korinther 1, 31 lese ich, damit es sei, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Amen. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Amen.